Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Das Pandemiejahr 2020 hat nicht nur Spuren hinterlassen in den Bilanzen vieler Unternehmen, auch die Bundesbank weist für 2020 keinen Gewinn aus, das erste Mal seit 40 Jahren. Und damit gibt es auch keinen Milliardenscheck an den Bundesfinanzminister. Zu den Konsequenzen und Hintergründen gleich mehr in dieser Sendung. Nach zähen Verhandlungen hat das Bundeskabinett heute das Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht und viel Kritik kassiert von Umweltverbänden, Menschenrechtsgruppen und auch aus der Wirtschaft. Zunächst schalten wir aber zu Gudula Geute nach Berlin, die das Bund-Länder-Treffen für uns beobachtet, bei dem es ja heute wieder einmal um weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen geht. Vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie, die fordern ja immer eindringlicher, wieder aufmachen zu können oder zumindest eine Öffnungsperspektive. Die Beratungen, Frau Geute, die laufen ja noch, aber einiges ist ja schon bekannt. Zum Beispiel, dass der Lockdown grundsätzlich verlängert werden soll bis zum 28. März. Aber sind dennoch Öffnungen möglich?
Ein Kollege hat es so formuliert, der Lockdown soll Löcher bekommen. Buchhändler, Blumenläden, Gartencenter sollen öffnen dürfen, soweit sie das nicht jetzt schon durften, wie im Fall von Buch- und Blumenläden zum Beispiel in Berlin. So sehen es die Papiere vor, die bisher zirkulieren. Natürlich mit Hygienekonzept, mit begrenzter Kundenzahl. Kosmetiksalons, Fahrschulen, auch Flugschulen sollen für Kunden geöffnet werden, die einen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Und für die Unternehmen insgesamt ist wichtiger wohl das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich die Perspektive. Vorgesehen ist da ein komplexer, nicht durchweg leicht zu verstehender Stufenplan. Der baut auf den 7-Tages-Inzidenzwerten auf, und zwar mit den Werten 35 und 100. Von der 50 ist nicht mehr die Rede. Wenn es in einem Land oder einer Region 2 Wochen lang Werte unter 35 gibt, dann soll stufenweise geöffnet werden, grob gesagt im 2-Wochen-Rhythmus. Erst soll dann wieder der Einzelhandel öffnen dürfen für eine begrenzte Kundenzahl, später die Außengastronomie. Das ist für die meisten Regionen wohl vorerst allerdings nicht erreichbar. Und dafür gibt es dann eben noch die Zahl 100, wo die Werte längere Zeit darunter liegen sollen, einzelne Kunden nach Voranmeldung Einzelhändler besuchen dürfen. Click and Meet wird das genannt. Und für die Außengastronomie soll Anmelde und gegebenenfalls, wenn man sich mit anderen trifft, auch Testpflicht gelten. Später soll auch der Einzelhandel weiter geöffnet werden. All das mit 2 Einschränkungen. Erstens steigen die Zahlen, wird wieder geschlossen. Zweitens, all das ist ein Plan, beschlossen ist noch nichts.
Zuletzt hatte sich ja auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier für eine rasche Öffnung stark gemacht, schon im März. Und auch der Einzelhandelsverband, der hat heute nochmal nachgelegt und in einem Schreiben einen entsprechenden Startschuss schon in der kommenden Woche gefordert, in der breiten Fläche. Danach sieht es ja erstmal jetzt nicht aus, oder?
Danach sieht es bisher nicht aus, aber wie gesagt, verhandelt wird noch und Peter Altmaier hatte angekündigt, dabei die Interessen der Wirtschaft einzubringen. Er ist dabei auch nicht allein, aber bisher sind Hotels, Reisebranche, Gastronomie im Innenbereich noch gar nicht im Stufenplan angesprochen. Darüber soll erst beim nächsten Treffen gesprochen werden, steht in dem Text. Das ist für den 22. März vorgesehen nach bisherigem Stand. Also das sieht nicht nach sehr schneller Öffnung aus.
Und dann sind diese Öffnungspläne ja auch an eine gewisse Teststrategie gebunden. Auch Unternehmen sollen ihre Beschäftigten in Zukunft ja Tests anbieten. Das wurde gestern bekannt, um das Infektionsrisiko zu reduzieren, gerade in der Produktion. Sind da die Pläne schon konkreter?
Ja, wir haben verschiedene Bereiche, wo die Tests zum Einsatz kommen. Zum einen eben, damit konkret einzelne Aktionen möglich sind, wie ich das schon angesprochen habe. Und dann aber auch solche Tests, die einfach das Pandemiegeschehen besser unter Beobachtung halten sollen. Das gilt für die Schule und zum anderen eben in Unternehmen. In einem früheren Papier war da von einer Testpflicht die Rede. Das hat zu Protesten geführt, wird jetzt anders formuliert. Für einen umfassenden Infektionsschutz sei es erforderlich, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern das Angebot von mindestens einem Test pro Woche machen. Das gilt natürlich nur für Mitarbeiter, die auch nicht im Homeoffice arbeiten, die präsent sind. Was das dann genau heißen soll, das soll zwischen Bundesregierung und Wirtschaftsvertretern noch in dieser Woche beraten werden.
Über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens halten wir Sie dann weiter auf dem Laufenden in den nachfolgenden Sendungen. Danke für diese ersten Informationen an Gudula Geute. Homeoffice. sollen Unternehmen ihren Beschäftigten schon anbieten, wenn es technisch und organisatorisch möglich ist. Nun sollen diejenigen, die in die Betriebe kommen müssen, wir haben es gerade gehört, auch regelmäßig getestet werden nach dem Wunsch der Bundesregierung. So ganz konkret sind die Pläne nicht. Am Freitag könnte es dazu ja ein weiteres Treffen geben. Ja, und dabei gibt es auch schon Unternehmen, die teilweise auch schon erste Erfahrungswerte vorweisen können. Mischa Erhardt hat sich umgehört, wo bereits wie getestet wird, zum Beispiel in Wolfsburg.
Volkswagen hat gleich zu Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres Pläne gemacht, um die Beschäftigten regelmäßig auf Corona testen zu können. Im August installierte der Autobauer dann an den verschiedenen Produktionsstandorten Container, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis heute ansteuern können.
Das funktioniert so ein bisschen, wie ich mir eine Pizza bestelle. Ich gehe ins Intranet, melde mich selbst an, bekomme dann eine TAN und mit der TAN werde ich dann zum verabredeten Termin am Container erscheinen und dort wird dann die Probe abgenommen, nachdem nochmal auch Personalien abgeglichen worden sind.
Sagt die Leiterin des Testprojektes bei Volkswagen Daniela Kirstein. Rund 1,5 Millionen Euro Anfangsinvestitionen für medizinische Ausrüstung und die Testcontainer hat Volkswagen für die firmeninterne Testinfrastruktur investiert. Seither wurden in den vergangenen Monaten bereits 27.000 Tests durchgeführt. Bei den meisten anderen Unternehmen wird der finanzielle Aufwand für Tests geringer ausfallen als bei Volkswagen, einfach weil sie kleiner sind. Dennoch sieht Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, hier eine Hürde für viele Unternehmen.
Es gibt natürlich viele kleinere und mittlere Unternehmen, die schon mit der Organisation und mit dem Aufwand überfordert sind und auch zum Teil finanziell überfordert sind. Und im Übrigen ist es auch so, wenn das verpflichtend wird für Unternehmen, ist es aus meiner Sicht völlig unmöglich, das überhaupt so zu organisieren, dass wir genügend Tests zur Verfügung haben.
Auch BASF und Daimler haben sich heute zu Wort gemeldet und sprechen sich gegen eine generelle, regelmäßige Testung von Beschäftigten aus, weil das einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand bedeuten würde. Stefan Wolf ist auch der Chef des Automobilzulieferers Elring Klinger. Für seinen Betrieb hat er einen Dienstleister organisiert, der einmal wöchentlich mit dem Bus an die Werkstore kommt und den Beschäftigten freiwillige Corona-Tests anbietet. Das Angebot nahmen die Beschäftigten zunächst nur zögerlich an. Mittlerweile habe sich das aber geändert.
Die Leute haben Verständnis dafür und der Prozess ist natürlich super gemacht. Das läuft alles digital. Ich glaube, den Menschen ist es schon auch wichtig zu wissen, ob sie eben jetzt eine Infektion haben oder nicht. Und es ist auch gut so, dass da so ein Problembewusstsein entstanden ist.
Der Autozulieferer profitiert davon, weil die Tests Corona-Ausbrüche und in Folge Produktionsausfälle verhindern können. Mehrere 10.000 Euro pro Monat lässt der Börsenkonzern sich das kosten. Um solche Kosten möglichst gering zu halten, beschreitet der Erlanger Prüf- und Messanlagenhersteller Intego den Weg von Pool-Testungen. Dabei werden Proben von bis zu 30 Beschäftigten zusammengeschüttet und dann in einem getestet.
Und wenn dieser Pool negativ ist, habe ich einen guten Hinweis darauf, dass keiner meiner Mitarbeiter positiv ist an dem Tag. Wenn der positiv ist, dann gibt der Mitarbeiter das zweite Pröbchen, das er noch dabei hat, noch schnell ab und wir sind in der Lage, am gleichen Tag noch rauszufinden, wer es denn war.
Sagt Intego-Geschäftsführer Thomas Wagner. Statt 30 Tests zu bezahlen, reicht also zunächst einer aus. Seit Januar betreibt das Unternehmen die Gruppentests und bislang war noch keiner von ihnen positiv. Bei Volkswagen schließlich ist das anders. Hier gab es durchaus schon positiv getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Letztlich haben aber auch die positiven Testergebnisse dem Konzern geholfen, meint Daniela Kirstein.
Wir sind sehr früh an dem einen oder anderen Punkt dran gewesen und konnten dadurch wirklich weitere Kontaktpersonen testen, rechtzeitig identifizieren und dann natürlich auch isolieren. Also ganz klar, absolut positiver Beitrag und absolut uns geholfen, die Pandemie da besser durchzustehen.
Sagt Daniela Kirstein von Volkswagen im Beitrag von Mischa Erhardt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer war der Erste, der den Osterurlaub eigenmächtig abgesagt hatte. Die Bund-Länder-Runde hält sich beim Thema Reisen bislang ja noch bedeckt. Darüber soll erst beim nächsten Treffen Ende März gesprochen werden. Das Ostergeschäft könnte, wie schon 2020, also wieder einmal zum Totalausfall werden für die Hotels und Gasthöfe hierzulande, aber auch für Reiseveranstalter und Reisebüros. Denn auch im Ausland ist Reisen ja noch immer schwierig, auch wenn der Wille da ist. Über die mauen Aussichten der Reisebranche nach einem ohnehin schon sehr schwierigen Jahr. Dieter Nürnberger.
Die Ausgaben der Deutschen für das Reisen schrumpften 2020 um mehr als die Hälfte. Bei den organisierten Urlauben ging es sogar um rund 2/3 zurück. Ein historischer Einbruch, ein schreckliches Branchenjahr, sagt Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbandes.
Alle haben in 2020 extremst gelitten.
Weshalb der Dachverband lieber nach vorne schauen würde. Doch auch hier gibt es derzeit nur leichte Tendenzen einer Besserung. Eine Umfrage unter 600 Reiseveranstaltern zeigt, dass das diesjährige Ostergeschäft aufgrund ausbleibender Buchungen schon jetzt weitgehend abgeschrieben ist. Der DRV hofft nun zumindest auf die Sommersaison. Doch davor müsse die Politik die vorhandenen Beschränkungen aufheben oder zumindest das Reisen unter bestimmten Bedingungen erlauben. Konkret, Impfungen und Testmöglichkeiten müssten hierzulande schneller angegangen werden.
Hier muss deutlich die Geschwindigkeit erhöht werden. Das ist nicht zu verstehen, dass wir uns hier in Deutschland so schwer tun, hier Fortschritte zu erreichen, wie wir sie in vielen, vielen anderen Ländern jetzt auch sehen. Die machen uns hier in der Tat was vor.
Der Präsident des Reiseverbandes kritisiert fehlende Öffnungsstrategien für die Tourismusbranche. Das Argument zu geringer Testkapazitäten gelte nicht mehr, so Norbert Fiebig. Bestehende Quarantäneregelungen für jeden Rückkehrer müssten abgeschafft werden.
Die Gesundheitsämter sind völlig überfordert. Wir fordern stattdessen ein enges Netz an Tests zu installieren, um hier die Sicherheit auch gegenüber dem heutigen Quarantäneverfahren zu erhöhen.
Die Branche sieht sich nicht als Pandemietreiber. Auch eine Studie des Robert-Koch-Instituts zeige, dass von organisierten Urlaubsreisen bei vorhandenen Hygienekonzepten nur ein geringes Corona-Risiko ausgehe. Auch der Verband Deutsches Reisemanagement zog heute Bilanz. Hier geht es um Geschäftsreisen. Lediglich 10% des Aufkommens der Vor-Corona-Zeit werde derzeit noch erreicht. Verbandchef Christoph Kanier hofft ebenso auf eine beschleunigte Teststrategie der Regierung und auch auf einen Impfpass.
Es gibt hier verschiedene Optionen, den Common Pass, den IATA Travel Pass oder auch einen EU-Impfpass. Das unterstützt in jedem Fall mal ein barrierefreies Reisen. Am Ende sind wir interessiert auch an effizienten Prozessen, damit auch an Flughäfen keine langen Schlangen entstehen. Sowas muss ja am Ende auch relativ zügig und effizient ablaufen können.
Die Deutschen waren vor der Pandemie Reiseweltmeister. Die Branche hofft auf eine Wiederbelebung. Reiseverbandchef Norbert Fiebig.
Die Leute sind nach wie vor wild entschlossen, wann immer sie die Möglichkeit haben, ihre Urlaubswünsche zu erfüllen. Weil das, was man nicht hat, da ist die Sehnsucht besonders groß. Das sehen wir im Urlaubsbereich ganz besonders.
Doch geht der Dachverband auch von künftig steigenden Preisen aus. Kosten für umfangreiche Corona-Tests und auch für sogenannte Flex-Tarife, hier sind kurzfristige Umbuchungen oder auch Reiseabsagen möglich, würden von den Veranstaltern schon an die Kunden weitergegeben werden müssen.
Über die Lage der Reisebranche berichtete Dieter Nürnberger. Monatelang haben die verschiedenen Ressorts miteinander gerungen. Heute nun hat das Bundeskabinett das sogenannte Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, das große Unternehmen dazu bringen soll, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für die Arbeitsbedingungen ihrer Zuliefererbetriebe. Bei Verfehlungen drohen Bußgelder von bis zu 2% des weltweiten Umsatzes. Die Wirtschaft kritisiert das Gesetz als zu schwammig, aber auch Menschenrechtsgruppen und Umweltverbände sind damit unzufrieden und Michael Brandt von den Linken spricht gar von einem grün gewaschenen Feigenblatt. Über das, was vom ursprünglich geplanten Lieferkettengesetz noch übrig geblieben ist, Frank Capellan.
In einem Punkt musste der Arbeitsminister von der SPD federn lassen. Zivilrechtliche Klagen von Betroffenen im Ausland gegen das Gesetz sind nicht möglich. Entschädigungsansprüche über diesen Weg ausgeschlossen. Allein Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen mit Sitz in Deutschland können vor Gericht ziehen, wenn hiesige Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nicht nachkommen. Dabei hatte Hubertus Heil gegenüber dem Deutschlandfunk im vergangenen Jahr betont:
Haftung ist für die Sozialdemokratie beim Lieferkettengesetz zentral.
Der Sozialdemokrat ist dennoch zufrieden. Unternehmen werden in die Pflicht genommen, bei der Produktion im Ausland Umwelt- und Menschenrechtsstandards zu beachten.
Mir war wichtig, dass dieses Gesetz die gesamte Lieferkette umfasst. Deshalb haben wir Sorgfaltspflichten definiert, abgestuft, für den eigenen Geschäftsbereich größerer Unternehmen, für die Vertragsbeziehungen zu direkten Zuliefern, aber auch zu mittelbaren Zuliefern gibt es Sorgfaltspflichten zu beachten. Wer global Gewinne macht, muss auch global Verantwortung für Menschenrechte tragen.
Rana Plaza, die Katastrophe in Bangladesch mit mehr als 1.100 Toten im Jahr 2013 hatte eine Diskussion entbrannt, die nun im Lieferkettengesetz mündet. Unternehmen wie Kick und Benetton, aber auch H&M und C&A standen am Pranger, weil sie ohne Rücksicht auf die Arbeitsbedingungen in Asien produzierten. Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU spricht von 75 Millionen Kindern, die weltweit arbeiten müssen. Im Lieferkettengesetz sieht er einen Hebel gegen solche Missstände.
Denke an die Kaffeeplantagen, Kakao, Baumwollplantagen, Bananen in den Entwicklungsländern, wo Kinder für unsere Produkte in Europa und Deutschland schuften, anstatt zur Schule zu gehen.
Der Gesetzentwurf sieht hohe Strafen für Betriebe vor, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Bußgelder in Höhe von bis zu 2% des weltweiten jährlichen Konzernumsatzes sollen möglich sein. Hubertus Heil spricht von 8 Millionen Euro. Der Maschinenbauverband VDMA hält das für völlig überzogen und der Verband der Automobilindustrie hält es für problematisch, dass nicht nur vorsätzliche, sondern auch fahrlässige Verstöße sanktioniert werden sollen. Allerdings hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier nicht nur die Klagemöglichkeiten entschärft, sondern sich auch dem Druck von Wirtschaftsverbänden gebeugt, die vor einer Überregulierung und zu großen Produktionsrisiken für deutsche Produzenten warnten.
Und deshalb ist das Signal, dass mittelständische Unternehmen eben nicht, weder von Anfang an noch später in der nächsten Wahlperiode, unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen.
Das Gesetz soll ab 2023 nur für die etwa 600 deutschen Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten. Ab 2024 kommen solche mit mehr als 1.000 Mitarbeitern hinzu. Umweltverbände und Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem zahnlosen Tiger. Der Schutz von Umwelt und Klima bleibt größtenteils unberücksichtigt, beklagt etwa der WWF. Rohstoffzulieferungen würden weiterhin nicht kontrolliert. Der Bundestag kann den Entwurf noch korrigieren, ehe das Gesetz im Frühsommer verabschiedet werden soll.
Über das Lieferkettengesetz Frank Capellan. Für den Bundesfinanzminister gab es heute eine schlechte Nachricht, denn die Milliarden von der Bundesbank, die Olaf Scholz traditionell in seinen Haushalt einplant, so auch für 2021, die bleiben aus. Das Pandemiejahr hinterlässt auch in der Bilanz der Bundesbank tiefe Spuren, sodass es keinen Scheck nach Berlin gibt. Das erste Mal seit 40 Jahren. Aus Frankfurt, Brigitte Scholtes.
Der Bilanzgewinn der Deutschen Bundesbank ist null.
Das ist das Fazit der Ausführungen von Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann zur Bilanz für das Corona-Krisenjahr 2020. Der Bundesfinanzminister plant jedes Jahr eigentlich 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein. Dieses Jahr muss er diese Summe streichen. Im Vorjahr hatte die Bundesbank noch 5,9 Milliarden Euro nach Berlin überwiesen.
Die erhöhte Risikovorsorge ist der Hauptgrund, weshalb die Bundesbank für 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweist und zum ersten Mal seit 1979 keinen Gewinn ausschüttet,
sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann bei der Vorstellung des Jahresabschlusses. Es sind vor allem die Risiken einer Zinsänderung. Zwar verdienen die Notenbanken im EZB-System an den Negativzinsen, aber andererseits können sich die Kreditinstitute in der Krise günstiger bei ihr refinanzieren. Aber auch die Gefahren, dass Anleihen nicht zurückgezahlt werden können, steige. Zumal die Notenbanken auch Anleihen von Unternehmen kaufen, begründete Weidmann die Vorsicht der Bundesbank. Und die hält die Notenbank auch noch weiter für angebracht. Die sogenannte Wagnisrückstellung werde in einem ersten Schritt um 2,4 Milliarden Euro auf 18,8 Milliarden erhöht.
Damit wird der Anstieg der Risiken im vergangenen Jahr aber nur zu einem Teil abgedeckt. Für das laufende Jahr erwarten wir daher eine weitere Aufstockung der Wagnisrückstellungen, zumal mit einer grundlegenden Änderung der Risikolage nicht zu rechnen ist.
Denn Weidmann rechnet für das erste Quartal mit einem Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung, allerdings nicht so stark wie im ersten Halbjahr 2020. Im zweiten Quartal dürfte sich die Konjunktur dann beleben, natürlich abhängig davon, wie schnell die Pandemie medizinisch eingedämmt werden kann.
Wenn es mit Ihrer Hilfe gelingt, die Pandemie in den Griff zu bekommen, wird sich die deutsche Wirtschaft dauerhaft erholen.
Die Fiskalpolitik solle ihre Unterstützung der Wirtschaft nicht zu schnell zurückführen, mahnt Weidmann. Und auch die Geldpolitik dürfte da noch helfen. Zwar ist die Inflation zum Jahreswechsel vor allem in Deutschland deutlich angestiegen, etwa wegen des Auslaufens der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. Und die Preissteigerung dürfte im Jahresverlauf auch bei mehr als 3% liegen, das aber eben nur vorübergehend. Da werde die EZB hindurchschauen, sagte Weidmann. Die EZB rechne nur mit einem langsamen Anstieg der Inflation auf 1% und dann etwas darüber. Preisstabilität sieht sie bei knapp 2%.
Soweit Brigitte Scholtes. Schulden machen wird wohl also auf absehbare Zeit günstig bleiben. Die Notenbanken versprechen immer wieder nicht an der Zinsschraube zu drehen. Was den Mitgliedstaaten der Eurozone entgegenkommen dürfte, die in der Pandemiebekämpfung gigantische Schuldenberge angehäuft haben. Kein Problem, sagt jetzt auch die EU-Kommission, die ihre Schulden- und Defizitregeln, die strengen Maastricht-Kriterien, ohnehin schon ausgesetzt hatte zu Beginn der Pandemie. Und das soll auch vorerst so bleiben. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
In diesem und auch im kommenden Jahr wird es keine Stabilitätsregeln gegen eine ausufernde Staatsverschuldung in den Mitgliedsländern der Europäischen Union mehr geben. Die Brüsseler EU-Kommission begründete diese Entscheidung heute damit, dass sie erst für Mitte 2022 wieder mit einer deutlichen Erholung der gesamten europäischen Wirtschaftsleistung rechnet. Deshalb sei es nicht sinnvoll, die Mitgliedsländer beim ökonomischen Wiederaufbau mit Blick auf den öffentlichen Schuldenstand zu stark unter Druck zu setzen. Dennoch, so EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis, sei es unbedingt notwendig, dass die Staaten der EU auf Dauer bei einer nachhaltigen Finanzpolitik blieben. Das heißt, dass sie ihre Staatsschulden begrenzen. Noch allerdings ist es der Kommission aber wichtiger, dass es beim Wirtschaftswachstum wieder einen stabilen Trend nach oben gibt. Man werde die Entwicklung insgesamt sehr aufmerksam beobachten. Das gelte für die Konjunktur, die öffentlichen Schulden, die Geldpolitik der EZB und auch für die Entwicklung der Zinsen. Zuletzt hatte es in Deutschland Befürchtungen wegen einer möglicherweise steigenden Inflation gegeben. Die EU-Kommission hatte die EU-Stabilitätsregeln bereits kurz nach dem Beginn der Corona-Pandemie außer Kraft gesetzt.
Soweit Holger Beckmann aus Brüssel. Und damit schalten wir zu Viktor Goitgar, der das Börsengeschehen für uns heute beobachtet. Ja, auch die Anleger interessiert es ja, wie schnell wir rauskommen aus dem Lockdown, wie schnell das Leben also wieder hochgefahren werden kann und auch die Wirtschaft. Wie viel Zuversicht gibt es denn da heute an der Börse am Tag des Bund-Länder-Treffens?
Also an der Börse scheint man schon eine ganze Menge Zuversicht zu haben. Der deutsche Leitindex DAX stieg heute Morgen erstmal auf einen neuen Allzeitrekord. Jetzt hat er wieder ein bisschen Federn verloren. Der DAX aktuell noch 0,2% im Plus bei 14.070 Zählern, ganz kurz vor Handelsschluss an diesem Nachmittag.
Auch die Autohäuser, die sind ja im Lockdown derzeit und dementsprechend bleiben die Zulassungszahlen auch im Februar niedrig. Spiegelt sich das auch in den Aktien heute?
Nein, das spiegelt sich in den Aktien der Autobauer heute nicht, diese schlechten Nachrichten. Die Autoaktien gehören ganz entgegen dieses Fakts zu den großen Gewinnern im DAX. BMW heute plus 3,5%, VW mit einem Plus immerhin noch von 3%. Das liegt ganz einfach daran, dass die Autokonzerne ja längst internationale Riesen sind. Da wird auch längst viel Geschäft in China gemacht, nicht nur in Deutschland, wo ja diese Zahlen jetzt herkommen vom Kraftfahrtbundesamt. Und gerade in China wollen ja wieder richtig viele Menschen gerade Autos kaufen.
Und dann gibt es noch einen neuen riesigen Autokonzern, der heute Zahlen vorgelegt hat. Stellantis, hervorgegangen aus Fiat Chrysler und Peugeot mit der Marke Opel. Ja, wie sind die Geschäftszahlen denn ausgefallen?
Gut, beide Partner können heute Milliardengewinne präsentieren. Fiat Chrysler hat viele teure und vor allem margenstarke große Autos, SUVs in den USA verkaufen können. Bei Peugeot, Opel, da hat man wiederum ordentlich gespart. Jetzt will man auch im zusammengelegten Konzern mit eben dem Namen Stellantis weitersparen. Aber Experten sagen, das wird wahrscheinlich nicht ohne Stellenstreichungen, vielleicht auch nicht ohne Werksschließungen über die Bühne gehen. Da sagen jetzt Anleger aber wiederum, das wollen wir erst sehen, bevor wir wirklich zugreifen bei der Aktie. Die Titel von Stellantis sinken heute um knapp 1%.
Die deutsche Börse, die entscheidet heute Abend, wer auf- und wer absteigen wird im DAX und auch in den anderen Börsenindizes. Was wird da erwartet?
Es ist ein richtig enges Rennen. Normalerweise können Experten das ganz gut vorberechnen, aber diesmal sagen selbst die, wir wissen es einfach nicht. Man sagt, der Konsumgüterriese Beiersdorf mit Marken wie Nivea könnte rausfliegen. Auch Heidelberg Zement steht auf der Abschussliste. Aufsteigen könnte der Online-Modehändler Zalando oder auch Siemens Energy.
Dann schauen wir noch schnell auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro heute?
Für einen Euro gibt es am Devisenmarkt 1,2048 $. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,37% und eine Feinunze Gold kostet 1.720 $.
Börseninformationen waren das von Viktor Goldgar. Vielen Dank. Gleich nach den Nachrichten übernimmt hier Karin Fischer mit Kultur heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.